Ich fand's schon immer cool und es hat mir schon immer Spaß gemacht, mich mit den Abgründen der Menschen zu beschäftigen. Finde es einfach spannend, mich in die Extreme der Menschen hineinzudenken und mir auch vorzustellen, wie wohl schlimme Verletzungen aussehen und wie man da wohl reagiert. Herzlich willkommen zu Lesen und Lesen lassen, dem Bücher- und Schreibpodcast mit Martin und Maxe. Wir wünschen viel Spaß mit dieser Folge. Dieses Zitat ist von unserem heutigen Gast und zwar Dominik Jell. Servus.
Hi, grüß dich oder grüßt euch.
Du bist Tätowierer und seit neuestem Mangaka aus Landshut in Franken. Und heute sprechen wir über deine Kunst und vor allem über Mortalis, deinem Manga-Debüt.
So ist es.
Landshut in Franken, habe ich richtig gesagt? Ich war mir gerade nicht mehr sicher.
Hey, in Niederbayern ist das.
Niederbayern sogar schon. Oh,
Ja,
okay.
oh.
Oh je. Naja, gut, und auf jeden Fall, ne, vergesst das, konzentriert euch auf Mortalis. Das ist nämlich ein Manga mit zwei Horror-Kurzgeschichten. Der hat jetzt derzeit Hype, der ist am Start. Und ja, das ist heute das große Thema neben dir. Und da freuen wir uns sehr drauf.
Ich habe Mortalis gelesen, morgens beim Kaffee. Es war jetzt vielleicht nicht die optimale Stimmung, aber ich finde trotzdem, dass der sehr viel Stimmung gemacht hat. Das jetzt mal so Einheizer. Ich fand den auch morgens beim Kaffee am Frühstückstisch recht gruselig. Stimmungsvoll.
Das ist schon mal gut. Dann habe ich zumindest irgendwas richtig gemacht.
Ja, was passiert denn in Mortalis? Kurz zusammengefasst würde ich sagen, es ist eine Kurzgeschichte um einen jungen Filmemacher, der gruselige Plätze besucht, so Lost Places mäßig oder gruselige Hotels. Und dann haben wir noch eine zweite Geschichte um einen Priester, ja, und eine Hexenverbrennung, so als Teaser. Das sind die großen Schauplätze. Dominik, würdest du noch was hinzufügen? Worum geht's tatsächlich? Was passiert bei Mortalis?
Ja, viele, viele gruselige und grauenhafte Dinge hoffentlich. Nee, also eigentlich von den Geschichten her ist es genauso zusammengefasst. Es gibt noch eine kleine geheime dritte Kurzgeschichte, aber die dürfen sich dann die Leserinnen selbst ja zu Gemüte führen, wenn sie sich das Buch besorgt haben. Aber ansonsten, nee, ist tatsächlich genau das, ja.
Jawohl. In einem anderen Interview hast du gesagt, dass I Am a Hero, ein Zombie-Manga, den haben wir übrigens bereits rezensiert, eine große Inspiration für Mortalis war. Wieso?
Weil für mich die Bildsprache in I Am a Hero wahnsinnig prägend war. Mit Bildsprache meine ich, wie der Autor die einzelnen Panels aufbaut pro Seite, mit welchem Erzählfluss er durch die Geschichten geht. Und das meine ich so, dass er auf viele, viele Schlüsselszenen, die strukturiert er immens genau. Also man sieht dann nicht irgendwie, Beispiel, wenn ein Kerl jetzt eine Kaffeetasse nimmt, dann sieht man nicht, wie die Hand die Kaffeetasse greift und dann einfach sich zum Mund führt zum Beispiel, sondern man sieht noch viele kleine Schritte dazwischen. Und das fand ich so wahnsinnig beeindruckend und gleichzeitig auch für so ein düsteres, horrormäßiges Genre wahnsinnig passend. Muss aber auch gleich dazu sagen, in Mortalis hat es aus Platzgründen natürlich eher weniger funktioniert. Ja.
Geht das nicht theoretisch auch ein bisschen entgegen dem, wie man eine Geschichte in deinem Fall zeichnet? Also, dass man versucht, diese kleinen Bewegungen einzufangen. Also, wir haben I Am a Hero auch gelesen. Ich weiß, was du meinst, aber ist es nicht normalerweise in Anführungszeichen besser, wenn du in möglichst wenig, mit wirklich möglichst wenig Platz ziemlich viel Story abdeckst?
Ich finde, es kommt darauf an, welchen Effekt man erzielen will. Ich glaube, das kann man als Autor oder Autorin eben gut steuern, das Pacing dann von der Geschichte, wie man halt einen Comic liest. Ich denke aber, dass es um nicht vom, er nutzt es ja eigentlich genau entgegengesetzt zu dem, was man eigentlich meinen wird, das passiert, weil eigentlich denkt man, wenn zu viele zu kleine unnötige Bewegungen in Anführungszeichen gezeigt werden, lenkt es vielleicht zu sehr von der eigentlichen Geschichte ab. aber er inszeniert dadurch ja extreme Schlüsselszenen. Und das ist eigentlich das glatte Gegenteil von dem, was man jetzt denken würde, was dadurch passiert. Und das fand ich einfach Wahnsinn. Und natürlich die Zeichnungen auch selbst so irgendwie so realistisch und so, aber auch so ulkig stellenweise, also fantastisch einfach.
Ja, das habe ich habe ich vorher auch noch bei keinem anderen Manga gesehen, weil du gerade sagst, dieses ulkig. Ich weiß, dass dieser Manga anfängt, wie die Hauptfigur nach Hause kommt und erstmal völlig abdreht, weil er halt alleine ist, so wie wir es im Prinzip machen würden, wie wir manchmal wahrscheinlich Grimassen ziehen, wenn wir denken, wir sind unbeobachtet. Und das hat schon so einen voyeuristischen Charme.
Absolut, absolut.
Der Kengo Hanazawa, also der Mangaka von I Am a Hero, der zeichnet seine Figuren manchmal auch bewusst hässlich. Dein Stil hingegen, der ist relativ realistisch. Also ich habe das Gefühl, da steckt wahnsinnig viel Realismus und Arbeit und Schweiß und Blut drin. Würdest du das auch machen, deine Figuren einfach mal in Anführungszeichen hässlich zu zeichnen, vielleicht mit Gesichtsausdrücken, die jetzt nicht hübsch sind?
Ja, natürlich schon, wenn es natürlich so, wenn es gut rüberkommt und sich nicht in der Story irgendwie fehl am Platz anfühlt, dann würde ich es schon machen. Witzig, dass ihr das ansprecht, weil in Mortalis gibt es tatsächlich eine Szene, die ganz gut dazu passt. Denn vor diesem Werk habe ich ja schon einige an Carlsen geschickt, ohne jetzt irgendwie was vorwegzunehmen. Mhm. Aber ich hatte lange Zeit, zumindest in dem realistischen Stil, ziemliche Probleme, Frauen zu zeichnen. Und ich weiß nicht, warum das ist. Also ich kann es mir nur zusammenreimen. Ich denke, es ist daher, oder es kommt daher, weil Frauen im Manga-Stil, so wie man ihn kennt, haben halt immer diese gewissen Attribute. Ja, so ganz zierliche Nasen, große Augen, ganz, ganz lange Wimpern. Aber so sehen ja realistisch betrachtet Frauen nicht aus. Ja. Und deswegen, je realistischer man zeichnet, desto mehr verschwimmen irgendwie die menschlichen Attribute von Männlein und Weiblein, was eigentlich total witzig ist jetzt in der heutigen Zeit, mit der heutigen Debatte eigentlich, was man so führt. Und das ist mir persönlich total schwer gefallen, schöne Frauen zu malen. Frauen, die jetzt keine extreme männlichen Attribute haben. Und in Mortal ist es mir dann tatsächlich Gott sei Dank gelungen, ja, mit der Hexe. Und dann war es halt genau eine Frau, die halt nicht schön sein sollte, weil sie ja seit Wochen im Kerker schmort. Mhm. Ja. Deswegen, also wenn es natürlich passt, total.
Das war eine sehr interessante Antwort, finde ich. Ich habe es eben schon gesagt, dein Stil baut sehr auf Realismus. Wie schwer ist es eigentlich, diesem Realismus gerecht zu werden?
Das kommt darauf an, wo setzt du die Grenzen des Realismus? Ich finde, Realismus hat kaum Grenzen, oder?
Da hast du recht. Aber irgendwann musst du ja als Zeichner quasi sagen, okay, scheiß drauf, ich lasse das jetzt so, es ist realistisch genug. Ja.
Also bei den Hintergründen, da bin ich immer schon ein bisschen pedant, weil mir das sehr, sehr, sehr viel Spaß macht, mich da so reinzufuchsen und so die kleinsten Details irgendwie auszuarbeiten. Und vor allem im Genre Horror, da ist es auch wichtig, dass die Hintergründe irgendwie eine Stimmung mitbringen. Deswegen freut es mich sehr, wenn du sagst, Mortalis bringt eine gewisse Stimmung mit sich. Und bei den Personen, realistischer kriege ich es nicht mehr hin. Ich muss so meine Arbeitsweise umstellen, was so Personenzeichnen betrifft. Also meine Figuren sehen eigentlich, wenn ich sie natürlich mal anders aus. Also schon auch realistisch, aber noch nicht in diesem Maß. Mhm. Aber für Mortalis haben wir uns eigentlich dann dafür entschieden, weil Horror, finde ich, dann ein bisschen besser rüberkommt, wenn sie sehr realistisch sind.
Ich fand, was ich auch sehr genossen habe bei Mortalis, ist, dass durch diese Hintergründe, in denen du dich verlierst, was ich sehr geil finde, habe ich mich da drin auch ein bisschen verloren, weil du kannst es natürlich irgendwie durchblättern und kannst es irgendwie auf gut Deutsch reinfressen oder du kannst dich einfach hinsetzen und kannst die Hintergründe angucken und kannst da drin so ein bisschen schwelgen.
Ja.
Deswegen, also du hast mit den Hintergründen und mit dem Realismus hast du mich total abgeholt.
Super, ja, das freut mich natürlich. Vor allem, glaube ich, in einem Setting oder zwei Settings, die jetzt uns nicht so geläufig sind, japanisches Hinterland und Mittelalter. Also beides habe jetzt ich noch nicht gesehen. Aber das fand ich irgendwie auch die Freude an der ganzen Sache, mir eben dann genau vorzustellen, wie es dann wo aussieht, mir Fotos anzugucken und dann so versuchen, so kleinere Details rauszuarbeiten auch und halt dadurch eine Stimmung zu generieren.
Ich finde, das hat man gar nicht gemerkt. Also da kommt später auch eine Frage zu Japan. Also ich habe an der Geschichte nicht gemerkt, dass du noch nicht in Japan gewesen bist.
Guten Redakteur, der mit einer japanischen Frau verheiratet ist und Japanologie studiert hat. Also der musste da schon einige Sachen wurden verbessert. Ja, weil ich konnte es auch nicht besser wissen in vielen Dingen, aber das hat auch voll gepasst, also um Gottes Willen.
Tut's auch. Also ich war auch zweimal in Japan und deswswegen habe ich mich wirklich gefragt, ob du dieses Haus vielleicht, ob das irgendwie eine Inspiration von einem bestimmten Haus ist, das du besucht hast oder so. Also das hast du ziemlich, ziemlich perfekt getroffen.
Sehr gut. Also besucht habe ich es nicht, aber ich habe mir zig Fotos angeguckt und mir Referenzbücher gekauft, so von japanischen Häusern. Eben gibt es ja diese, ja, so Fotoreferenzbücher. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, wo auch verschiedene Posen oder so immer abgebildet sind. Damit habe ich dann schon viel gearbeitet, muss ich ehrlich sagen, weil wie soll ich es auch anders wissen? Also
wunderbar, also hast du ja perfekt getroffen. Der Martin hat tatsächlich Internetprobleme und wir machen es jetzt so, wir führen das Interview einfach alleine.
Ja.
Wir hatten das jetzt, wir waren da jetzt einfach feuchtfröhlich und haben gedacht, ach ja, das passt schon. Das ist natürlich ein bisschen peinlich, aber ich hoffe, dass wir trotzdem zu zweit eine gute Zeit haben werden.
Ja, natürlich. Natürlich, ich meine, da muss sich vielleicht der Martin auch nicht mehr so stressen. Ich meine, man kennt es, wenn es Internet nicht geht und man irgendwo, genau dann, wenn man es braucht, geht's nicht.
Ist so, und der ist da sehr perfektionistisch. Ich weiß, dass der jetzt daheim sitzt und sich ärgert, ja. weil er sich sehr auf dieses Interview gefreut hat und B, weil ihn solche Fuck-Ups einfach ärgern. Ist egal, wir machen unser Ding.
Alrighty.
Ich hoffe, ich bringe dich damit jetzt nicht in Verlegenheit, denn da wird's jetzt kurz ein bisschen kunstgeschichtlich. Weiß ich gar nicht, ob ich dir die Frage vorab geschickt hatte. Und zwar, du nutzt sehr starke Schatten, also sehr starke Kontraste. Und das hat mich an den italienischen Künstler Caravaggio erinnert. Der hat auch wahnsinnig viele starke Kontraste und Schatten benutzt in seinen Gemälden. Ist es Zufall, dass es mich daran erinnert hat? Oder ist es dem Horrorgenre geschuldet, dass du das bewusst so kontrastreich gezeichnet hast?
Also freut mich, mit einem kunsthistorisch bekannten Künstler verglichen zu werden. Aber wurde nicht bewusst gewählt. Also ich kenne den Namen auch nicht, bin ich ganz ehrlich. Also Kunstbenause kann man mich schimpfen, aber ich kenne ihn wirklich einfach nicht. Ich habe es einfach dadurch gewählt, weil ich mag persönlich so relativ klare, einfache Zeichnungen immer gern, mit eben Kontrast, und dazu gehören halt einfach auch Schlagschatten. Und je nachdem, in welchem Teil von dem Gebäude man sich befindet, ich hoffe, das kommt auch so rüber, fallen dann die Schatten stärker oder halt weniger. Soll es halt sein. Also die erste Szene im Prinzip des Buches ist ja, wie der Besitzer des Hauses in seinem Keller kniet. Und da ist ja der Schatten immens vertreten. Also da liegt das halbe Gesicht liegt da im Schatten und so. Und das ist mir dann schon irgendwie dann wichtig, um halt gleich Stimmung zu erzeugen und so.
Ja. Das hast du geschafft. Also die Schatten tun da auf jeden Fall ihre Arbeit. Jetzt gehen wir ein bisschen auf den Inhalt ein der beiden Geschichten. Und zwar, wie der Martin vorhin gesagt hat, geht's in der ersten Geschichte um einen Filmemacher oder ein Influencer. Und dem geht's an den Kragen in der ersten Geschichte, so viel sei verraten. Was findest du an dieser Kurzgeschichte selbst am grausamsten, also am gruseligsten? Was ist da so der Thrilling Point?
Schnell beantwortet. Darf man spoilern?
Ja, freilich, klar.
Ja, okay, also schnell beantwortet. Was mir am meisten wehgetan hat, ist, als die Katze stirbt. Ganz klar. Also es gibt keine Lebewesen, ohne jetzt als absolutes Soziopath drüber zu kommen, aber ich stelle Tiere echt über alles und Katzen nochmal drüber, ja. Und deswegen tat es mir immens leid und ist mir wirklich schwer gefallen.
Das glaube ich. Also ich meine, bei Tieren, auch in Filmen oder so, leiden wir ja immer besonders.
Ja.
Ich weiß nicht, da sind wir Menschen, ich weiß nicht, wenn irgendjemand Mensch umgebracht wird, ach ja, mein Gott, Passt schon.
Gibt ja, geht genug? Voll klar. Geht absolut klar.
Gibt genug von denen. Aber sobald irgendwie eine Katze oder ein Hund oder ein Hamster oder was auch immer dran glauben muss.
Die sind unschuldig. Tiere sind immer unschuldig. Und das fand ich Wahnsinn. Also das tut mir so leid. Und vor allem, ich meine, das kommt ja auch offensichtlich rüber. Der erste Protagonist ist ja auch nicht nur optisch an mich angelehnt, sondern auch von seinem Verhalten her. Weil das ist halt einfach die Person, die ich am besten erzählen kann. Wenn ich selber drüber nachdenke, wie würde ich wohl reagieren, dann ja, okay, so. Und beim ersten Werk wollte ich da kein Risiko eingehen.
Verständlich.
Und ich bin ja genau so. Das Einzige, was ich nicht mache, dass ich die Katze mit dem Auto rumfahre. Ja, aber ansonsten, ich schleppe die überall hin. Also in der Bude, die ist überall mit dabei. Die beiden, die streiten dann bloß ab und zu. Deswegen bleibt halt eine bleibt mal über. Und ja, deswegen fand ich es wahnsinnig, wahnsinnig schrecklich zu zeichnen, aber gleichzeitig dadurch halt den Schockmoment wieder groß hochgeholt. Das wurde mir halt am meisten zurückgespiegelt. Damit hat man irgendwie vielleicht nicht so gerechnet.
Ja, klar, vor allem, wenn es dich als Autor und Künstler drankriegt und du eine Gänsehaut deswegen hast, dann ja vermutlich auch bei den Lesern.
Ja, hoffentlich, ja.
Ja, du bringst in Mortalis Japan und ägyptische Götter zusammen. Und das fand ich ganz interessant, weil in Japan ist ja, da herrscht ja der Shintoismus und der Buddhismus. Und der Buddhismus ist ja so die Religion, die so ein bisschen den Tod begleitet, die sich um den Tod dreht, zumindest hauptsächlich in Japan. Warum hast du dich da für so einen ägyptischen Touch entschieden und gegen den Buddhismus, was jetzt von der Logik her logisch gewesen wäre?
Das fußt tatsächlich auf einem ersten Entwurf oder auf einen, wahrscheinlich was der 10. oder so, aber ich hatte schon mal eine Geschichte eingereicht, die war damals für einen Einbänder ausgelegt und da geht's über, Zeitreise ist zu viel gesagt, aber über oder um einen Professor, der seine Leidenschaft eben für Ägypten und diese mythischen alten Kulturen an seinen Enkel weitergibt. Mhm. Und der entdeckt dadurch durch so eine Maske, ja, ohne es viel zu spoilern, so war scheiße. Dadurch habe ich mich halt viel irgendwie über Ägypten eingelesen, dadurch, und hatte halt eben noch so ein bisschen Basiswissen und so Notizen halt rumliegen und fand es eigentlich dann ganz passend, dass wir das so zusammengewurstet haben. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, ob das dann meine Idee war, das noch reinzubringen oder ob nicht mein Redakteur gemeint hat, hey, mach das doch mal so und so. Das kann ich dir gar nicht mehr sagen. Ich glaube tatsächlich, dass es meine war, aber ja.
Ja klar, ich meine, wenn man sich schon mal drüber schlau gemacht hat, soll die Recherche ja nicht umsonst gewesen sein.
Genau, und es war irgendwie auch cool, wenn wir uns gedacht haben, wenn wir schon ab 18 machen müssen, was zu dem Zeitpunkt dann schon klar war, weil die Schlüsselszenen standen ja fest, dann können wir auch vielleicht so ein bisschen Gedankenspiel noch mit reinbringen, dass man nicht alles in Text halt erklärt, sondern halt durch eben gewisse Hieroglyphen, dass man sich das zusammenreimen kann. Und die sind ja oftmals dann doch recht, naja, eindeutig.
Ja.
Genau. Also das würde ich mal so sagen, war das so mit der ausschlaggebende Grund.
Ist die Ägyptengeschichte dann passé? Ist die jetzt quasi geflattert und wird nicht mal veröffentlicht?
Komplett. Da ist so viel im Schredder gelandet, im Mentalen. da kommt nichts mehr, ne? Von allen diesen kommt erstmal nichts, nein.
Das heißt, wenn von dir was kommt, hast du noch Geschichten in der Schublade? Hast du noch was in der Pipeline?
Also tatsächlich, ich will jetzt ganz ehrlich sein, weil ich auch super, super stolz und froh darüber bin. Ich schreibe seitdem ich Mortalis eigentlich abgegeben habe, schreibe ich an was Neuem. Und es wird jetzt richtig, richtig konkret. Was Längeres auch diesmal. Und über Genre und so, das spreche ich gar nicht. So viel sei aber gesagt, diese Geschichte fußt auf einer Basis, die eigentlich die Grundlage war, warum ich mich bei Carlsen beworben habe. Also das ist jetzt 3 Jahre alt oder 4 Jahre alt oder so. Das Fundament.
Darauf baust du jetzt quasi auf mit deinem neuen Projekt.
Genau, also die Grundidee oder zumindest so die gewisse Aspekte davon wurden übernommen oder werden übernommen und daran sitze ich jetzt gerade. Also ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber tatsächlich liegt direkt vor mir liegen die ganzen Storyboards.
Da würde ich jetzt tatsächlich gerne mal drauf gucken. Wo ist denn spielen?
Viel hässliche Skizzen und viel Text.
Mortalis besteht ja aus zwei Kurzgeschichten, das haben wir klar gemacht. Wo liegen denn deiner Meinung nach die Stärken von Kurzgeschichten? Und würdest du auch eine ganze Reihe auf den Markt bringen? Also nicht nur ein Einbänder, sondern wirklich was, in Anführungszeichen, Längeres?
Also zum ersten Teil, Kurzgeschichten, finde ich, haben für mein Empfinden oder für meine Qualitäten, was ich an Schreiben kann, wahrscheinlich mehr Nachteile als Vorteile. Aber Vorteile waren ganz, ist für den Leser oder für die Leserin ganz klar die schnelle Unterhaltung sozusagen. Also man muss nicht sich lange in eine Story reinfuchsen. Was mich mittlerweile auch schon bei manchen Manga-Serien abturnt, wenn mir Band 1 und 2 irgendwie schon nicht so geil sind, na, dann die Geduld habe ich nicht mehr, dann bin ich halt irgendwie dann raus schon.
Das ist dann so ein Ding wie, ja, nach Staffel 2 wird's geil, muss nur dranbleiben.
Genau, funktioniert für mich nicht mehr. Da kommt der Boomer raus, der ich nicht bin. und für mich als Autor, beziehungsweise oder vom Verlagsseiten her hat es natürlich auch ganz klar den Vorteil gehabt, von mir kannte man noch nichts. Ich habe davor nie wirklich was veröffentlicht, weder was Kurzes noch was Langes. Ich habe nur für mich selber geschrieben. Mhm. Ich denke, es ging da auch viel darum, das Risiko in irgendeiner Form zu minimieren. Denn bei langen Geschichten, bei Mehrbändern, hängt es ja auch damit zusammen, hält man irgendwie den Spannungsbogen hoch. Ja, deutsche Manga-Zeichner haben, wir können uns das aktuell nicht leisten oder die meisten, denke ich, nicht zeittechnisch extrem viel in so kurzer Zeit rauszuhauen, weil die meisten irgendwie nebenbei einen Job haben und dann funktioniert es halt nicht, dass du alle 3 Monate so ein Sammelband rausbringst. Und das heißt, du musst irgendwie den Spannungsbogen hochhalten oder vorarbeiten und wie man das halt irgendwie regelt. Und ich glaube, das ist dann für mehr Bände relativ schwierig. Sei aber noch gesagt, eben das neue Projekt wird auf jeden Fall ein Mehrbänder, ja.
Klingt sehr interessant und ich weiß, was du meinst mit den Mehrbänden. Ich habe selbst eine Trilogie bei einem Verlag platziert und habe dann gemerkt, da stecken eigentlich noch Ideen drin und habe dann nochmal 3 Bücher draufgepackt. Also ich arbeite auf momentan 6 Bände hin. Da braucht man Sitzfleisch. Deswegen kann ich verstehen, dass wenn du sagst, da muss auch irgendwas dahinter sein.
Ja, genau. Und wie gesagt, vom Verlag her auch das Risiko einfach zu minimieren. Ja. Ich meine, das war Anfang der Pandemie auch, weißt du, wo ich mich beworben habe. Davor schon beworben, aber wo es halt konkret wurde, war Anfang der Pandemie. Und ich glaube, wir wussten alle nicht, wo die Reise hingeht. Also es war, denke ich, schwierig auch zu planen. Und ich denke, jetzt ist das alles wieder ein bisschen eingefahren. Also besser planbar einfach. Man kennt sich jetzt, mein Redakteur kennt mich, meine Redakteurin kennt mich, man weiß, wie die Arbeitseinstellung ist, wie die Arbeitsmoral ist, wie es auch von meinem Job nebenbei funktioniert. Das passt wunderbar.
Also gleich mal einen guten Eindruck hinterlassen.
Ja, ich hoffe doch. Ja. zumindest war ich nicht einmal irgendwie im Delay oder so. Ganz im Gegenteil.
Das ist immer, es ist auch meine Philosophie. Lieber vorher arbeiten und hinten raus rumpimmeln als umgedreht.
Ja, und es ist auch irgendwie, gibt mir auch eine gewisse Sicherheit, wenn man dann fertig ist und lieber korrigiert man dann noch Sachen oder ergänzt noch Sachen, weil man die Zeit hat, anstatt es irgendwie auf den letzten Drücker, Hauptsache man bekommt noch rechtzeitig das Ding in die Druckerei geschickt, so ungefähr.
Das bin ich ganz bei dir. In der zweiten Kurzgeschichte in Mortalis, da geht's um Hexenverbrennung und auch um den Priester. Und da schwingt Ungerechtigkeit mit. Der Priester sieht diese Ungerechtigkeit und benennt sie auch. Wie viel von dir steckt in diesem Priester, in dieser Figur drin?
In Sachen Ungerechtigkeit wahrscheinlich alles. denn er artikuliert es bloß nicht. Also wenn ich extreme Ungerechtigkeit sehe, dann würde ich es sagen. Ja. Ich glaube, es ist den Umständen im Mittelalter geschuldet, dass es nicht sagt. Aber es ist tatsächlich ein Riesending von mir. Also ich kann über vieles hinweggucken, aber so 2, 3 Dinge, eben wie Tierquälerei, Mobbing oder irgendwie Ausgrenzung aufgrund von irgendwelchen Oberflächlichkeiten, es gibt nichts, was mich mehr triggert. Also da platzt mir sofort die Hutschnur. Und ich bin wirklich ein sehr ruhiger, entspannter Mensch und wie gesagt, ich bin sehr gut im drüber wegschauen, was Fremden zustößt, was mir zustößt, das nehme ich alles nicht erstmal zu ernst oder will mich auch nicht einmischen oftmals. klingt vielleicht egoistisch, ist aber leider so. Und aber wenn ich merke, dass Menschen, die sich nicht wehren können oder eben auch Lebewesen allgemein, die sich nicht wehren können oder unterlegen sind, nicht in irgendeiner Form da diskriminiert werden oder im schlimmsten Fall ja noch schlimmer, dann das geht einfach nicht. Also das kann nicht sein.
Gott sei Dank, dass wir nicht mehr im düsteren Mittelalter leben, dass wir heutzutage unseren Mund aufmachen können.
Amen.
Wir Künstler und Autoren sind immer sehr selbstkritisch. Wo siehst du bei dir und deinen Geschichten noch Verbesserungspotenzial?
An jeder Ecke. Überall, wirklich. Also angefangen beim Storytelling sehe ich schon irgendwo teilweise daran geschuldet auch. Natürlich, Kurzgeschichten sind wahnsinnig schwer und da irgendwie groß was aufzubauen, was nicht absolut vorhersehbar war oder ist. Ansonsten, ja, überall Charaktertiefe konnte ich noch gar nicht zeigen. Da arbeite ich jetzt eben vermehrt dran, dass das funktioniert. Die Zeichnungen auch. Ich muss oder ich will von der Arbeitsweise schneller werden, will mich aber reduzieren, ohne Details zu verlieren. Es klingt total blöd jetzt und total widersprüchlich, aber in meinem Kopf weiß ich, was ich meine, aber ich weiß nicht, wie ich es verbessern soll, weißt
du? Du brauchst irgendwann diese Einstellung, scheiß drauf, ich lasse das jetzt so. Es ist gut genug, es genügt mir sozusagen.
Ja. Und aktuell habe ich das jetzt noch nicht. Deswegen, ich arbeite jetzt noch viel auch an den Zeichnungen. Aber ja, grundsätzlich, wie gesagt, an jeder Ecke. Das Einzige, was ich nicht verbessern kann und auch nicht verbessern will, ist tatsächlich die Haptik und Optik des Buches. Die finde ich fantastisch. Aber da habe auch ich, ehrlich gesagt, nichts dazu gemacht. Das ist gut gelungen.
Ich würde gern mit dir über deine Inspirationen sprechen.
Ja.
Wir befinden uns in Horror. Gibt es denn bestimmte Horrorgeschichten und oder AutorInnen, die dich inspiriert haben, wo du sagst, finde ich ultra geil, sollte jeder gelesen oder gesehen haben?
Also was mich am meisten inspiriert an Horror ist eigentlich, also ich fange jetzt mit Horror-Manga an. Horror-Manga finde ich eigentlich mit am geilsten von Shunji Ito, wie die meisten, denke ich mal. Aber alles, was ich bis jetzt von ihm gelesen habe, oder zumindest das meiste, finde ich wahnsinnig, wahnsinnig gut.
Ja.
Von den Zeichnungen her auch fantastisch. Also der Mann weiß schon, was er macht. So.
Und ja, der macht vor allem Angst, finde ich.
Ja, und kriegt auch so geilen Ekel irgendwie hin.
Ja.
Also er spielt halt voll mit diesen ganzen Ängsten und Ekeln, die Menschen haben. Und das finde ich einfach gut. Und er als Person kommt auch wahnsinnig, wahnsinnig sympathisch rüber. Ansonsten, ja, finde ich eigentlich mit das Gruseligste auf der Welt, ehrlich gesagt, wenn man dran denkt, zu was Menschen fähig sind. Tatsächlich, dann würde ich es vielleicht unter den großen, in das große Raster True Crime reinpacken. So, finde ich mit am gruseligsten. Es unterhält mich zwar auch wahnsinnig, aber sich vorzustellen, was Menschen teilweise machen können, das ist einfach irre.
Hast du da ein True Crime Beispiel, wo du sagst, das hat dich irgendwie so gepackt, das lässt sich bis heute nicht los?
Gute Frage, es läuft so viel einfach so nebenbei.
Ich kann die Faszination aber verstehen, weil man genau weiß, da war jemand, der hat das genau so getan. Es ist nicht nur Fiktion.
Ja, ich finde, also wenn ich jetzt drüber nachdenke, finde ich eigentlich mit das Grausamste, wenn es so über das normale Morden hinausgeht. Also so Morde, die schockieren mich jetzt nicht so, weil haben wir vorher schon drüber geredet, es gibt halt einfach davon auch zu viel und nicht jeder ist es wert, im True Crime Podcast genannt zu werden, als jeder Mörder. So.
Muss schon was geleistet Mörderin. Haben.
Genau, ja, das muss schon außergewöhnlich mittlerweile sein. So sind wir als Gesellschaft schon verkommen.
Sagt viel über uns aus.
Ja. Aber die, so, wenn es halt über das Normale hinausgeht, wenn man dann irgendwie, mir fallen dann so viele so Kleinigkeiten ein, von einer mal was gehört, die hat dann so händisch, den Ehemann hat sie umgebracht, die hat den händisch zerkleinert in so einem Fleischwolf, in so einem analog betriebenen Fleischwolf und dann im Klo runtergespült. Und das Ganze fiel erst auf, nachdem halt irgendwann die Leitung verstopft war. Und sowas, weißt du, so diese Kleinigkeiten, dass man in dieses Extrem fällt, also wo es also offensichtlich viel simplere Lösungen für dieses Problem gab, mal ganz davon abgesehen, mach's halt einfach nicht. Ja, bring ihn halt einfach nicht um. So, das finde ich einfach so, solche Sachen schockieren mich einfach. Also die so exakt, was nennen kann ich eigentlich gar nicht, ja.
Ja, bei der Frau ist der Tennisarm vom handbetriebenen Fleischwolf krass. Das letzte Problem, ja.
Ja, absolut, absolut. Dann auch mit Voltaren einschmieren, weißt du, hast du den Ehemann umgebracht, du musst den Ellbogen mit Voltaren einschmieren.
Oh, Junge. Wir kommen jetzt zu was etwas Fröhlicherem. Und zwar in dem Interview in Mortalis ist hinten noch ein Interview mit dir drin. Ja. Und da sagtest du, dass One Piece dein erster Manga war oder ist.
Yes.
Was fasziniert dich an One Piece und hält diese Faszination auch heute noch an?
Ja, also Faszination würde ich es jetzt nicht mehr nennen. Es ist einfach eine Liebe. So, man hat die Charaktere einfach so lieb gewonnen über diese Jahre jetzt. Mhm. Und man will halt einfach wissen, wie es denen weitergeht, wie es mit denen weitergeht. Das ist eigentlich das, ich muss ehrlich sagen, ich lese zwar irgendwie so gut es geht noch wöchentlich mit, was so rauskommt in Japan halt, aber ja, so bis auf jetzt vor kurzem, wo wieder dieser Rundumschlag war, wo man so in der Welt mal wieder was gesehen hat.
Bitte keine Spoiler.
Nee, mach ich nicht, keine Sorge. Das finde ich dann die besten Kapitel. Mhm. Die Arcs sind mir mittlerweile schon zu lang auch. Aber das liegt halt einfach auch daran, weil ich, wie gesagt, keine Geduld mehr habe, was so lange Serien betrifft und mich da so reinlesen. One Piece ist auch so extrem textlastig. Also das stimmt, da war ich wirklich Zeit und Ruhe und die hatte ich jetzt die letzten 1,5 Jahre echt wenig. Und dann gab es einfach andere Serien. Aber es ist einfach, ich würde sagen, die Liebe zu den Charakteren und was ich wahnsinnig beeindruckend finde, ist diese Energie, die Oda da seit fast 30 Jahren jetzt da reinsteckt. Also der halt einfach sich ständig neue Ideen auszudenken und ständig irgendwie das Rad am weiterlaufen lassen und weiterlaufen halten, so muss man sagen. Das finde ich einfach unfassbar beeindruckend. Wie wir vorher gesagt haben, so einen Spannungsbogen über 3-4 Bände aufrechthalten ist schon wahnsinnig schwer und über 103 oder was wir jetzt dann bald haben, muss man sich mal vorstellen.
Ja, also da bin ich ganz bei dir. Gerade was seine Autorenfähigkeiten angeht, was der raushaut, das ja. da kann man sein, also das geht gar, das ist zu eckig für meinen runden Kopf. Was der sich alles merken muss und was der alles vorbereitet hat und wo er dann wieder Rückbesinnung hat. Also
das ist es, ja.
Das ist komplett irre. Für mich als Autor, das geht komplett über meinen Kopf hinweg. Auch wenn ich gern sage, dass er mein Vorbild ist, gerade weil er eben dass er Sachen einfach teilweise 20 Jahre lang nicht vorbereitet, aber sie wieder aufgreifst, wo du dir sagst, wie ist das Menschen möglich?
Das sind so diese Kleinigkeiten, die irgendwann mal auf so ein Titelbild gepackt hat von Kapitel 97 oder so. Niemanden ist es aufgefallen und in Kapitel 1004, da kriegt es auf einmal eine Bedeutung. Und dann merkt man, dass es in Chapter 250 auch schon an der Person vorgekommen ist und ach, das ist einfach,
das ist
Wahnsinn, ja, also
irre.
Ja, absolut, es steht absolut da, wo er hingehört, meiner Meinung nach, als der erfolgreichste und am längsten oder ja, als der erfolgreichste Manga, glaube ich, ist es ja. Also er steht meiner Meinung nach zu Recht da.
Da sind wir uns einig. Dein schneller Tipp, was ist das One Piece?
Ich glaube, dass es die Zusammenführung der Welt ist, ehrlich gesagt. So das Zerschlagen der Weltregierung und der Red Line und dann, dass die Ozeane zusammenlaufen und dass es eine glückliche Welt gibt und die Marine wirklich nur als überwachendes Organ und nicht als Teil der Weltregierung fungiert, sozusagen. Das glaube ich.
Sind wir uns einig.
Gott sei Dank. sonst hätten wir jetzt eine Diskussion losgetreten.
Ist echt so. Dann machen wir lieber schnell weiter. Und zwar ist noch so ein Quickshot. Was findest du geiler? Physischen Body-Horror oder psychischen Horror?
Zu zeichnen natürlich den physischen. An sich immer gruseliger der psychische.
Wobei, wo wir da bei der Tiefe der oder der, ja, zu was Menschen fähig sind.
Genau, ja. Also dieses Psychische, das macht mir einfach, das treibt mich um in der Nacht. Und das Physische, das ekelt mich kurz an. Und deswegen, glaube ich, unterhält mich Shunji Ito auch so gut, weil da kannst du eine Geschichte lesen, die ekelt dich dann, aber du hast jetzt nicht die Personen die ganze Zeit im Kopf. So.
Die Zeichnungen.
Ja, genau, die Zeichnungen so. Schon, aber die Personen sind eigentlich absolut, bis auf Tomi oder so, aber die meisten in den Geschichten sind absolut austauschbar. Mhm. Das sind absolut generische Figuren und das finde ich faszinierend, dadurch trotzdem so ein Horror oder Ekel zu erzeugen mit eigentlich überhaupt auch keiner Charaktertiefe.
Ja. Könntest du dir vorstellen, so was Junji Ito-mäßiges zu zeichnen? Also wirklich diesen wahnsinnig detaillierten Body-Horror?
Wenn er mir sein Talent gibt, dann ja. natürlich, aber Spaß hätte ich auf jeden Fall dran, aber die Messlatte liegt fast unermesslich hoch. Das ist wie, ja, wenn du ein Battleshonen mit Piraten malen wollen würdest. Das ist halt einfach das Extrem im Horror. Ich glaube, es gibt kaum einen Horrorautor oder Autorin in Japan oder die aus Japan kommen und Manga zeichnen, die so erfolgreich sind, ja, in dem, was sie tun.
Ja, die legen die Messlatte schon extrem hoch, so dass man es gar nicht versuchen braucht im Prinzip.
Ja. Man kann nur hoffen, dass man irgendwie ans Fundament kratzt.
Du zeichnest ja nicht nur Manga, du zeichnest auch auf Leuten. Was kannst du denn beim Manga-Zeichnen machen, was du beim Tätowieren nicht machen kannst? Und umgedreht.
Ja, Tätowieren folgt ja absolut vielen Regeln, aber Manga-Zeichnen irgendwie auch. Ich denke, beim Manga-Zeichnen, deswegen habe ich es ja auch als Hobby eigentlich immer fortgeführt, egal, auch in der Tattoo-Lehre damals oder so, als ich das alles begonnen habe, habe ich ja immer Manga gezeichnet. Das war auch für mich der Einstand in die Kunst sozusagen. So ging alles los. Durch Manga. Also mit 6 oder 7 den ersten Manga in der Hand gehabt und da war der Startschuss fürs wirkliche Zeichnen und so. Ich denke, Manga bietet mir mehr Freiheiten, was Kreativsein betrifft. Ja, auf jeden Fall. Weil von meinem Tattoo-Stil her, in dem ich mich am meisten bewege, der mir einfach am besten gefällt, da gibt's halt viele Regeln, ja. Dieses eher traditionellere japanische. Da muss man sich halt schon an gewisse Regeln halten. Oder sollte man, aus Respektsgründen, ja. Und das schränkt dann natürlich ein, was halt Manga-Zeichnen gar nicht hat oder so gut wie gar nicht, ist halt eine soziale Komponente. Mhm. Die habe ich dafür beim Tätowieren halt umso mehr. Also ich finde, Manga-Zeichnen ist wahrscheinlich für mich persönlich kreativer, aber Tätowieren hat so viel mehr dieses Allround-Paket. Also du bist ja Handwerker, Dienstleister. Mhm. Du musst Leute irgendwie an die Hand nehmen, irgendwie mit auf eine Reise führen, weil so große Tätowierungen, die bringen ja vieles mit sich, wo man jetzt im ersten Moment nicht dran denkt vielleicht. So der Heilungsprozess, der Schmerz während der Sitzung, eben das Vertrauen davor, danach, dass es auch, ja, in 30 Jahren noch gut aussieht. Die Sitzungen, man sitzt irgendwie 30 Stunden sich gegenüber, so, mit fremden Personen.
Ja.
Das auch natürlich, also so vieles bringt es mit sich, was für mich so ein bisschen die Grenzen des Kreativen sprengt und mich das auch nicht so als, schon eher als Berufung auch betrachten lässt, ehrlich gesagt, ja.
Ich finde, die Antwort hat ziemlich gut wiedergespiegelt, wie du zum Tätowieren stehst. Also das ist ein Ding, für das lebst du. Weil du jetzt gerade gesagt hast, man sitzt sich ewig stundenlang gegenüber und man muss sich um die Leute kümmern. Ich habe selbst am linken Arm einen Fullsleeve von einem Manga, ja, und habe, ich weiß auch nicht, wie viele Stunden ich mit meinem Tätowierer zusammengesessen bin, und ich habe dann auch irgendwann gesagt, naja, eigentlich bin ich nur zum Quatschen da und er macht das halt nebenher.
Ja, aber ist auch die ideale Experience dann.
Ist so.
Weil man muss... Also was ich mir immer denke, was ich wirklich froh bin, dass mir das jemand irgendwie wirklich so gut es ging halt beigebracht hat. Also ich hatte das Privileg, dass ich einen Mentor hatte, der sich mir angenommen hat sozusagen und mir das so ein bisschen gezeigt hat. Also ein bisschen halt, ich war da Azubi halt im Laden. Mhm. Und der hat mir mal einen ganz, ganz spannenden Satz gesagt und der ist mir wirklich krass im Kopf hängen geblieben. Und zwar, das ist halt für mich in dem Fall ist es ja mein Job. Ja, also ich verdiene damit mein Geld. Für mich hängt da viel mehr dran, als es die reine Tätowierung. Wie gesagt, das alles mit im Umgang mit den Kunden und Kundinnen, klar. aber gleichzeitig auch einfach so dieses ganz eklig bürokratische. Also ich führe einen Laden, ich muss Nachrichten beantworten, ich muss meine Steuer machen, ich muss Zewa kaufen, weil so nervige Dinge, um die sich kein kreativer Mensch kümmern will. Ja? Ja. Aber muss ich machen. Und deswegen ist es für mich ein Job. Und dieser Job, den kann ich nur ausführen, wenn ich aber Kunden habe. Und diese Kunden, die erinnern sich aber für immer, immer wenn sie auf die Tätowierung blicken, nicht an, dass es wahnsinnig, wahnsinnig schmerzhaft war und dass die Linie, dass jede Linie ab Stunde 2 eigentlich geschmerzt hat und oh, in der Armbeuge war es noch schlimmer. Das ist irgendwann vergessen, aber ja, die erinnern sich für immer an mich. An mich und wie die Stimmung bei den Sitzungen war. Und das ist für mich wirklich mit das Wichtigste. Mal ganz davon abgesehen, dass das Tattoo gut aussehen soll. Aber das Wichtigste ist, dass die, dass man so eine gute Mischung zwischen Professionalität, also es sollen irgendwie keine 10 Leute im Laden rumeiern, und irgendwie eine entspannte Sitzung halt hat. Ja, dass man ratschen kann, dass man irgendwie auch mal eine Pause macht, ohne dass es den kompletten Plan umwirft, dass man sich Zeit nimmt, nicht das Gefühl hat, dass man hier durchgeht, ja, einfach durchgereicht wird. Das finde ich wahnsinnig wichtig.
Das hast du sehr schön gesagt. Jetzt habe ich wieder Bock.
Schade noch auf den ersten Stich. Dann ist Ben vorbei.
Na, wobei, ich fand das gar nicht so schlimm. Also schlimm fand ich Ellenbogen. Ich habe den Ellenbogen tätowiert und da hat es mich fast weggebeamt. Also da haben wir dann auch danach Pause machen müssen. Ja, das ist brutal.
Gibt so viele eklige Stellen, ey. Horror auf ganz, ganz eigenen Schiene ist das jetzt, ja.
Wenn ich mich von dir tätowieren lassen möchte, wo muss ich denn hinkommen?
Also mein Studio ist in Freising. Freising ist ein kleines Städtchen. Eigentlich ist Freising die Stadt neben dem Flughafen München. So muss man sagen. Also der ganze Flughafen ist eigentlich eine Stadt. Ist von München mit der S-Bahn zu erreichen, ist eine halbe Stunde vielleicht mit der S-Bahn vom Zentrum München entfernt, vielleicht 40 Minuten. Da findet man mich, da sind die Ladenmieten etwas günstiger als in München, ja, und nicht so viel Trubel. Und man findet auch Parkplätze.
Ja. Ganz wichtig.
So, ja, es ist tatsächlich so. Und ja, ich bin kein Kind der Großstadt, werde ich auch nie werden. Und für mich ist es ideal. Ich glaube, es sind 20.000 Einwohner, was Freising hat, oder 30.000, ist perfekt.
Wie viele Tattoos sind denn genug?
So viel, wie man will. Also ich finde, entweder gibt dir der Körper die Grenze vor, dass du einfach merkst, ich kann jetzt nicht mehr. Ja, ich kann mich nicht mehr tätowieren lassen, ohne dass es mich selbst kaputt macht. Ja, ansonsten, hey, gib ihm. Also da bin ich offen, je nachdem, wie man sich selbst halt am schönsten findet. So das Schöne am Tätowieren, man kann sich selbst so gestalten, wie man will.
Das ist, das sollte dein Werbeslogan sein. Den finde ich gut. Ich würde jetzt gerne noch, habe noch ein paar Fragen zu dich und deiner Person.
Ja.
Da gehen wir wieder ein bisschen Richtung in Manga. Und dann kommen dann danach auch dann diese Abschlussfragen. Da Martin hat mir hier, weiß ich gar nicht, 6 Stück aufgeschrieben. Ich guck mal, welche ich mir da rausgreife.
Na klar.
Du hast gesagt, wir haben vorhin drüber gesprochen, du warst noch nicht in Japan. Würdest du gerne mal nach Japan? Und was verbindet dich jetzt schon mit dem Land? Außer Manga.
Dann wahrscheinlich meine Tätowierungen. Auch wenn ich da wahrscheinlich dann nicht der gesellschaftlich akzeptierteste in dem Land wäre.
In Onsen darfst du nicht.
Ich glaube nicht. Oder zumindest in Onsen, wo du nicht reingehen solltest, da dürft ihr vielleicht schon rein.
Was ich meine? Wo die Yakuza hocken, ja.
Genau. Also das ist ganz klar. Ich würde mal sagen, auch so, ich versuche mir so so ehrlich und respektvoll wie möglich diese Tattoo-Kultur da anzueignen. Versuche meinen Möglichkeiten entsprechend das so gut wie möglich zu machen. Das verbindet mich und deswegen glaube ich auch, habe ich so ein gewisses, relativ gut fundiertes Basiswissen, was so die Kultur betrifft. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mich über Japan und die japanische Kultur gut auskenne, das nicht, aber so ein gewisses Fundament ist schon da. Das verbindet mich damit. Ich mag es auch, diese Eigenschaft an Japan und Japanern, die so extrem respektvoll ist. Mhm. Also ich glaube, die ist für irgendwann wird einem das wahrscheinlich zu viel, aber ich finde es total schön, von Anfang an Menschen gleich mit Respekt zu behandeln. Und das kommt wahrscheinlich auch wieder drauf, warum ich, oder hängt wahrscheinlich mit dem zusammen, dass ich Diskriminierung einfach nicht verstehen kann, ja. Für mich ist egal wer kommt, wird erstmal mit Respekt behandelt. Und wenn es dann ein Arschloch ist, dann hat er keinen Respekt verdient. Okay, cool. Ist völlig in Ordnung.
Ja.
Aber zum ersten Mal will ich jeden Menschen gleich behandeln. Und wenn's, und die Japaner haben das cool geregelt, da begrüßt man sich einfach immer gleich, egal wer oder was da vor einem steht, sondern man begrüßt sich einfach gleich und dann ist das cool. Und dann passt es.
Ja, und das finde ich ganz
das,
bei dir.
Das finde ich eigentlich ganz schön an der Kultur. Oder an Japan selbst, denke ich mal. Ansonsten, ja, ich war noch nie da, aber wenn es Geld und Zeit hergeben wird, ey, ich würde morgen fliegen.
Der Flughafen ist nicht weit.
Ja, tatsächlich. tatsächlich, ja.
Jetzt haben wir Japan und Manga abgehakt. Was ist dir denn lieber, Manga oder Comics?
Eigentlich Manga. Aber warum, kann ich dir gar nicht sagen, ehrlich gesagt. Ich glaube, was mir, wenn ich drüber nachdenke, was mich am meisten immer gefallen hat, weil angefangen habe ich mit Comics lesen, und mit Comics angucken, lesen konnte ich damals noch nicht. Ich bin jetzt kein hochbegabtes Kind, was ich mit 4 schon gelesen habe. Ich habe mit als kleines Kind schon lustige Taschenbücher und so durchgeblättert. Und was mir da immer extrem gut gefallen hat, sind halt die Schwarz-Weiß-Zeichnungen. Also es gab damals, ich rede, als wäre ich 40 Jahre alt, so. Ich bin 28, so. Aber was mir, wenn ich mich daran erinnere, immer am besten gefallen hat, waren die Schwarz-Weiß-Zeichnungen in den Comics. Also es gab dann diese Mischung aus farbigen, so ganz simpel kolorierten und schwarz-weißen. Und ich glaube, jetzt sind sie hauptsächlich alle farbig.
Ich meine, ja.
Ja. Und das fand ich immer cool. Die Schwarz-Weißen schon. Und als ich dann Manga entdeckt habe, war das so, hey, damn. Das ist ja noch besser. Es ist ja nicht nur so, nicht nur die Linienzeichnung, sondern da gibt es auch Graustufen drin. Und da wird mit viel diesen so Akzentlinien gearbeitet. Mhm. Ja, die so ganz feine Striche und so. Und das fand ich wahnsinnig schön. Ich glaube, die Haptik von einem Manga gefällt mir einfach aktuell besser. Ganz banal, die Sprechblasenform. Ich mag diese länglichen Knödel nicht so von Comics. Also,
ich kann das nachvollziehen.
So ein Knödel und dann sind so zwei dünne Striche wie so eine Kugelbahn und dann kommt nochmal so ein Knödel und das sieht irgendwie nicht so, sieht einfach nicht so geil aus.
Auf eine seltsame Art und Weise kann ich das sehr gut nachvollziehen.
Ja, also, ohne jetzt, mir empfehlen immer so viele Leute so Comics, also Comics, und die sollen so wahnsinnig gut sein. Ich glaube auch, dass die Geschichte gut ist, aber wenn es mich halt optisch irgendwie halt nicht anturnt, dann. Also ich habe so viele Manga hier, die halt von der Story her echt kacke sind. Also, und das sage jetzt ich, der selbst noch nicht bewiesen hat, dass er eine Story schreiben kann. Aber die sind nicht spannend zu lesen, die sind auch nicht geil, die sind teilweise super trashig oder so, aber die Zeichnungen sind halt echt cool. Und dann hole ich die mir auch und dann blätter ich sie einfach durch und die Story interessiert mich nicht und ich blätter einfach rum.
Vor allem kannst du als Künstler da vermutlich auch noch was aufnehmen und mitnehmen, könnte ich mir vorstellen.
Zu 100%. Und deshalb stehen sie auch dann da. Deswegen will ich dann die auch haptisch bei mir haben und nicht irgendwie dann online nach einem Panel von einem gewissen Kapitel suchen, sondern halt, ich will das dann vor mir liegen haben, mit so einer Buchklammer aufhalten. Und da werden jetzt auch wieder viele schreien, weil dann der Spine vielleicht kaputt geht. Hey, das sind Bücher. Ja.
Und Nutzgegenstände.
Ja, man, das ist doch das Schöne. Es ist doch schön, wenn sie gelesen aussehen. Hey.
Ja, kann ich vollkommen verstehen. Ich meine, du schlägst jetzt ja auch da in der Trendkerbe mit Manga. In Deutschland sind Mangas und auch Comics, das waren viele Jahre, wurden die so ein bisschen belächelt. Mangas noch mehr als Comics, weil wir in Deutschland halt wir haben so keine richtige Comic-Kultur. Keine Ahnung, wie es die Franzosen haben oder die Italiener oder die USA. Und Manga ist jetzt so am Kommen. Das heißt, du hast mit Mortalis natürlich, hast dich gleich vorne hingestellt. Das finde ich ziemlich gut, weil dadurch kriegst du natürlich auch irgendwie einen Kickstart hin, ne? Wenn es dann heißt, oh, hier ist ein deutscher Mangaka, dann drehen die anderen den Kopf und sagen, okay, jemand aus Deutschland muss ich sehen, kaufe ich mir. Deswegen finde ich das gut, dass Carlsen sich da auch aufgenommen hat als deutschen Mangaka. Das wollte ich jetzt nur mal gesagt haben.
Ja, geil.
Mangas waren in Deutschland lange Geheimtipps. Was ist denn dein Manga-Geheimtipp?
Wie definierst du Geheimtipp, die es in Deutschland nicht gibt, zum Beispiel?
Die es nicht gibt oder die vielleicht gar nicht so bekannt sind? Also ich meine, Dragon Ball ist kein Geheimtipp oder One Piece.
Ja, okay, verstehe. Tja, gute Frage. Also was ich gerne lese, Also, es gibt ein paar deutsche Lizenzen darunter. Ein paar gab es auch schon mal. Also, das sind, ich würde jetzt nicht alles als Geheimtipps sagen, aber das sind auf jeden Fall Tipps, die ich geben kann, um, wenn jemand Manga lesen will. Ich würde auf jeden Fall sagen, von denen, die jetzt in Deutschland nicht gerade, also gerade irgendwie nicht zu bekommen sind, zum fairen Preis, muss man gleich dazu sagen, ja, fuck you, eBay, ist auf jeden Fall Vagabond und Slam Dunk von Takehiko Inoue. Das ist Wahnsinn. Also die Zeichnungen sind Wahnsinn, die Story ist Wahnsinn, die Charakterentwicklungen sind Wahnsinn. Es ist, der Mann ist einfach Wahnsinn und steht mit zwei Stories unter den Top 50 Manga-Verkäufen aller Zeiten. Also das muss man auch erstmal hinkriegen.
Die beiden stehen bei mir auch noch auf dem Zulesen-Stapel, aber ja.
Ist die Wahnsinn.
Ja.
Aber deutsche Lizenz, also Vagabond, glaube ich, war bei Egmont früher und die habe ich noch, Gott sei Dank, habe ich die mir damals geholt. Da bin ich sehr froh und die stehen auch wie Schätze im Regal, da wo die Sonne nicht hinscheint, ja, damit sie nicht ausbleichen, weil die haben so einen schönen weißen Einband. Und Slam Dunk habe ich mir halt auf Englisch dann geholt, habe die ersten 6 Bände, glaube ich, noch auf Deutsch. Oder 7? 7. Genau. Die sind gut, die kann ich empfehlen. Dann, was mich als Zeichner natürlich krass geflasht hat, war Bakuman von Obata. Aber das ist kein Geheimtipp, würde ich immer sagen. Also das kennt man. So Death Note-Zeichner oder das Zeichner-Duo von Death Note und Autoren-Duo.
Ja, mit, wie heißt's, den letzten, den sie gezeichnet haben? Irgendwas mit
Platinum End.
Platinum's End. Genau. Da haben sie sich jetzt nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert.
Ja, Zeichnungen fantastisch wieder.
Das
ich habe
ja.
Hab die Story halt nicht gecheckt. Aber auch da wieder, weißt du, das war auch so ein Ding. Gleich, ich habe es dann erst später mitbekommen, dass sie was machen. Und haben mir dann die ersten 5 Bände gleich geholt, habe die ersten 2 gelesen und war so, ja, okay, gut. Ist halt jetzt so.
Immer noch schön zum Angucken.
Ja, genau, echt. Ja, und ansonsten, ich lese absolut, also was ich zurzeit am also krass verschlinge, ist einfach Rental Girlfriend, das Beste, was jemals erschienen ist.
bitte führe aus. Ich sehe den Titel nur immer, ich sehe oben das Banner immer auf Crunchyroll, Rental Girlfriend. Also,
ich breche dafür wirklich jetzt schon oft eine Lanze und ich glaube, es ist von 5 Tattoo-Sitzungen in der Woche 4-mal wird drüber gesprochen, weil ich es einfach so sehr liebe. Also es geht darum, dass der Protagonist, der ist ein Student und bekommt von seinem Vater 1 Million Yen geschenkt oder halt eine relativ große Summe. Aber er bekommt sie geschenkt, weil er, damit er sein Studium halt finanziert. Irgendwann mietet er sich halt dann eine Freundin, so deshalb auch der Titel. Und die ist eigentlich, ja, die ist halt der Wahnsinn. Ja, sagen wir es, wie es ist. Ich meine, das, nicht umsonst ist die, glaube ich, auf jedem Cover des mittlerweile 26-bändigen Manga drauf.
Oh, yes,
also, die ist irre. Also, Wahnsinn. Und halt auch noch total süß, wie man als Mietfreundin so sein muss. Und dann verstrickt sich das Ganze aber. Irgendwann stehen sie in so einem komischen Abhängigkeitsverhältnis zueinander, ohne jetzt, also das spoilert jetzt auch nichts. Und dann bildet sich zwischen denen irgendwie so eine Beziehung, aber keiner will das irgendwie zulassen. Er kriegt es halt irgendwie nicht geschissen, ja, also er kriegt halt den Arsch nicht hoch. Irgendwie aber schon, tut halt schon was für sie. Sie will es irgendwie nicht wahrhaben, dass sie ihn mag. Man merkt aber schon irgendwie, dass sie ihn mag. Dann kommen noch viele andere Freundinnen hinzu. Also so dann hat er eine zweite Mietfreundin, die steht dann total auf ihn, aber ja nicht so auf sie. Und dann seine Ex-Freundin spielt noch irgendwie mit eine Zeit lang. Und da kommen lauter Mädels so. Die finden dann raus, dass sie nebeneinander wohnen und zufälligerweise, also total absurd verstrickt. Und es die ganze Zeit spielt man eigentlich so ein komisches Katz-und-Maus-Spiel. Und es ist einfach unfassbar unterhaltsam und die Charaktere sind wahnsinnig, wahnsinnig liebenswert. Super schöne Zeichnungen. Ich bin ja, was sowas angeht, gerne Simp. Und stehe auch zu 100% dazu. Und ich glaube, normalerweise bin ich immer so ein Fan von den nicht so gewollt populären Charakteren. Mhm. Also bei One Piece finde ich jetzt nicht Zoro und Ruffy am coolsten, ja, zum Beispiel. Aber da sind es wirklich die Protagonisten. Die beiden, die sind wahnsinnig, wahnsinnig liebenswert. Beide. Und das fasziniert mich.
Das klingt wie ein Titel, den ich mir auch zu Gemüte führen würde, weil der Titel an und für sich ist jetzt erstmal wenig verheißungsvoll, weil gerade diese Waifu-Kultur in Manga und Anime, die ist dann halt mit Fanservice immer relativ stark und dann ist man von solchen Titeln einfach als...
Es gibt echt wenig Fanservice da. Also Fanservice meinst du mit diese erotischen Fanservice, sagen wir mal so.
Ja, genau, ja.
Ja, gibt's fast gar nicht. Also ich will nicht sagen gar nicht. Es gibt, aber sehr subtil. Und da gibt's aber viel diese unfassbar schön inszenierten romantischen Momente. Das, wonach sich jeder eigentlich sehnt in seinem Leben. Oder die meisten halt. Ja, dass man dieses Kribbeln wieder hat.
Mhm.
Weißt du? Ohne jetzt irgendwie zu sagen, dass ich unglücklich wäre oder so. Ja, ich bin super zufrieden mit allem. Aber es ist echt schön, wenn man dann so einen Band hat, den habe ich in einer Stunde vielleicht durchgelesen. Das ist fantastisch. Also es ist wie so eine, für mich wie so ein kurzer Spa-Urlaub.
Ja. Also der Manga rennt so gerade bei mir offene Türen ein, ehrlich gesagt. Ich habe auch so einen, da kommt demnächst auch eine Rezi bei uns auf den Kanal zu, haben wir schon abgedreht, zu More Than a Doll nennt sich der Manga.
Ah, der steht direkt daneben. Ist auch sehr gut.
Ja.
Aber ist mehr Fanservice drin.
Ja, aber das ist der erste Manga, wo der Fanservice tatsächlich auch in 98% der Fälle passt, weil es einfach darum geht.
Cosplay.
Ja.
So.
Ja.
Und da rede ich mit meinem Redakteur auch voll drüber, viel drüber, weil der ist nämlich absolut der Rental Girlfriend Ultra auch. Und genau, da schmeißen wir uns gegenseitig liebend gerne die Bälle zu. Fantastisch, beide
wunderbar.
Fantastisch.
Jetzt haben wir es gehabt von Titeln, die du sehr geil findest, aber gibt es einen Titel, den du noch unbedingt lesen musst?
Zu viele.
Wo du weißt, dass er geil ist, aber wo du einfach bisher noch nicht vielleicht dazu gekommen bist.
Also wo ich weiß, dass er geil ist und noch nicht wirklich viel gelesen habe, war Berserk oder Berserk, whatever. Den habe ich angefangen, ich habe die ersten zwei Max-Bände gelesen, fand's auch cool, also nicht die ersten zwei gelesen und dann weggelegt, weil scheiße, nee, fand's wirklich gut. Habe mir dann fast auch die komplette Reihe geholt, ich weiß gar nicht, wie viele es sind, Max-Bände.
20.
Ah, 20, ja, dann fehlen mir 4. Aber da brauche ich halt Zeit. Also das ist so ein Ding, das will ich wirklich durchlesen und mir dann auch die Zeichen angucken. Aber ja, wahrscheinlich das. Und was ich unbedingt mal lesen will, wo ich aber zumindest den Anime geguckt habe, weil die Manga-Serie war lang schwer zu bekommen. Jetzt mittlerweile kommen sie wieder. Oder ist sie wieder gut zu bekommen? Hunter x Hunter. Das habe ich viel zu lange einfach übersehen, weil damals gab es für mich halt einfach nur zwei große Shonen-Titel und deswegen habe ich Hunter x Hunter zu meiner Shonen-Zeit als Heranwachsender nie wirklich beachtet. Habe dann irgendwann vor Jahren den Anime geguckt und war weggeblasen. Es war wahnsinnig, wahnsinnig gut. Also ja. Und ja, jetzt sammle ich so nach und nach die Bände und ja, der Geldbeutel halt.
Ja, ich kenn's doch. Also Hunter x Hunter ist, das hat mich auch tatsächlich zu meinem Debüt inspiriert, wahrscheinlich am meisten. Nicht, dass ich da die Inspiration jetzt direkt finden würde, aber so von den moralischen Abgründen, die sich da auftun, da habe ich sehr von gezerrt. Also bin ich ganz bei dir.
Total geil. Also auch da nicht von der Optik abschrecken lassen. Also es sieht halt super kindlich aus irgendwie und halt stellenweise auch nicht so schön gezeichnet, nicht so liebevoll. Aber ja, die Story ist Wahnsinn und das ja auch so stellenweise so typisch schonen, aber auch stellenweise absolut nicht typisch schonen. Ja. Also coole Mischung einfach.
Dekonstruiert teilweise das Genre, ja.
Ja, absolut.
Eine letzte Frage bezüglich Manga und Comic habe ich noch.
Ja.
Und zwar ist es wahnsinnig schwer in Deutschland Manga oder Comic Künstler zu sein und da irgendwie Fuß zu fassen. Wenn uns da draußen jetzt jemand zuhört oder zuhören wird, der das machen möchte, welchen Tipp hast du dann, wenn jemand Mangas oder Comics zeichnen möchte?
Ich habe nicht davon abbringen lassen. Einfach probieren. Es gibt viel zu wenige, meiner Meinung nach, die das machen. Natürlich ist das Kontingent bei Verlägen oder bei Verlagen krass limitiert, so, und deutsche Manga-Zeichner und Zeichnerinnen, da ist auch wahrscheinlich weniger Geld verdient als jetzt mit einer großen japanischen Lizenz. Ich glaube, da sage ich jetzt, da breche ich jetzt niemandem das Herz, wenn ich das sage. Aber ja, es sind einfach viel, es gibt viel zu wenige und es gibt so viele wahnsinnig talentierte Menschen, die halt nicht beim Verlag sind oder die nicht ihre Werke publizieren und so. Ich sehe es auf Messen, was da für Leute irgendwie independent ausstellen. Ich durfte jetzt auch auf der Animagic mal Manuskripte mir anschauen, die sie einfach halt zum Verlag halt irgendwie einfach nur hingebracht haben. Mhm. Und da durfte ich mit drüber gucken. Das ist Wahnsinn. Also teilweise in einem Alter, da wo ich nur davon geträumt hätte, mal so zeichnen zu können.
Also, da waren dann auch richtige Perlen dabei?
Fast alle. Und da auch kommt wieder der krasse, die krasse Selbstkritik durch. Also in meinem Kopf war dann so, ja, fuck, jetzt kannst du den Job an den Nagel hängen. Aber ja, also war Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Richtig gut. Deswegen einfach dabei bleiben, denn ich muss ehrlich sagen, ich hätte nie gedacht, dass es mal funktioniert. Überhaupt, dass eine Bewerbung irgendwie funktioniert, dass ich auch mit Tätowieren irgendwann mal Fuß fassen kann. Das hätte ich alles nie geglaubt. Ich denke aber, dass wenn ich jetzt drüber nachdenke, was eigentlich das Wichtigste für mich war, ist wirklich diese, sich nicht scheuen, die Arbeit reinzustecken. Wenn man da gewillt ist, seine Freizeit dafür zu opfern, sein Hobby zum Beruf zu machen, dann kann das auch funktionieren, wenn man wirklich jedem beweist, dass man das will. Und dann kommen natürlich so eklige Umstände noch dazu. Ja, passen die Lebensumstände dazu, zum Job halt. Manga zeichnen braucht viel Zeit, bringt dir aber wenig Geld in Deutschland ein, muss man auch ehrlich sagen. Deswegen kann man sich das leisten. Funktioniert es irgendwie im Job nebenbei? Funktioniert es irgendwie als Selbstständiger oder Selbstständige? Das muss man alles schauen. Aber ich denke, wenn ein Verlag wirklich interessiert ist oder wenn man wirklich will, sich das auch selbst zu publishen, gibt es mittlerweile auch schöne Möglichkeiten, genügend, sei es Webtoons, Tapas oder so, oder eben auch, ja, wie heißt denn der Freibeuter Shop, glaube ich, oder? Der
sagt mir was.
Vertreibt viele so Eigenproduktionen. Dann auf jeden Fall, auch da wieder. Ich meine, das, glaube ich, funktioniert nur, wenn man wirklich dabei bleibt. Nur dann kann es funktionieren. Ein Webtoon wird keiner mehr lesen, wenn es nach 2 Kapitel abgebrochen ist. Aber wenn es 30 Kapitel lang läuft, irgendwann kommt schon der Hype. Geduldig sein und Spaß haben.
Amen.
Amen. So sieht's aus.
Das ist ein wunderschönes Abschlusswort für den Großteil des Interviews. Es war schön, da jetzt auch mal so ein Manga-Deep-Dive hinzulegen.
Ja, voll. Voll.
Wir haben jetzt noch die Rausschmeißerfragen. Die sind ein bisschen mit einem Augenzwinkern, das wirst du an der Frage schon hören.
Ich bin nervös und gespannt.
Muss gar nicht nervös sein. Und zwar, wenn man den ganzen Tag Horror-Manga zeichnet, kann man da abends eigentlich noch mit Licht ausschlafen oder bleibt's Licht an?
Ja, geht. Aber man sollte der Katze nicht über den Weg laufen, wenn man gerade geschichtlich eine Katze umgebracht hat.
Die Schuldgefühle, ja?
Genau, die Schuldgefühle und der Hass, der so von 30 Zentimeter über dem Boden auf einen einprasselt.
Warst du denn schon mal an so einem gruseligen Ort, wo du, also der Martin hat es ja vorhin so Abandoned Places genannt, hast du schon mal sowas besucht?
Absolut, klar. Ich bin, ich habe mal gewohnt in einem Ortsteil von Landshut, falls ihr Landshut dazu hören, Achdorf, beste Gegend. Und da gab es einen Ort, den haben wir damals als Jungs immer die Schlucht genannt. Und die Schlucht macht dem Namen absolut alle Ehre. Sehr, sehr gruselig mit so einem verlassenen Gebäude auch da. Also so ein Gebäude ist wie so eine Scheune. Und dann so ein Abwasserrohr, so ein großes, aber es ist halt, da läuft halt kein Wasser mehr. Also sieht absolut wild aus, fantastisch. Und ich habe mich nie getraut, da tiefer reinzugehen.
Wenn du da eine Nacht drin übernachten müsstest in dieser Scheune, was würdest du denn mitnehmen?
Gute Frage. Wahrscheinlich ein Licht. Oder eine Powerbank fürs Handy.
Damit hast du das Licht ja auch dann abgedeckt.
Genau.
Ja, also das war's schon. Das ging jetzt wesentlich schneller, als ich dachte.
Ah, sehr gut.
Das war ein tolles Interview.
Ja, total. Mich sehr gefreut.
Mich auch und uns auch. Ich sage jetzt mal uns auch. Der Martin, der ist noch im Raum. Im Herzen ist er dabei.
Ja, das tut mir echt sehr, sehr leid, dass das nicht geklappt hat mit dem Internet. Aber das vielleicht gibt es eine Wiederholung mal irgendwann.
Wenn du wieder was bei Carlsen oder wo auch immer raushaust.
Ja, ziemlich sicher. Das hängt ein bisschen an einem Vertrag, der jetzt dann hoffentlich kommt. Aber ich sehe dem Ganzen da jetzt nicht irgendwie, dem Ganzen steht eigentlich gar nichts im Weg, außer dass die Story jetzt halt noch final durchs finale Abwinken jetzt durch muss. Und dann wird es schon langsam in die richtigen Bahnen kommen.
Dann bin ich mir ziemlich sicher, dass wir uns nochmal hören. Wir folgen dir ja, oder ich folge dir auch auf Insta. Also wenn da irgendwas ist und du wieder Bock hast, dann bist du herzlich eingeladen, dass wir dann einfach über dein nächstes Projekt sprechen.
Ja, geil. Gerne.
Das war's von uns für heute mit dem Dominik, Martin und mir. Die nächste Folge gibt's am 19. Oktober. Und ihr wisst, ihr könnt kommentieren, liken, subscriben. Ihr wisst, ihr kennt die Spielchen. Wir schauen uns alle Kommentare an, wir kommentieren auch, wir sind für Diskussionen bereit. Auch wenn ihr Fragen an den Dominik habt, nur raus damit. Wir geben die gerne weiter. In diesem Sinne, wir hören uns am 19. Oktober. Ciao, ciao.
Also wir haben ja vorhin etwas über deutsche Manga-Zeichner und wie man Manga-Zeichner oder Zeichnerin eben wird, gesprochen. Ich will hier gleich nochmal zum Appell aufrufen, unterstützt wirklich alle deutschen Manga-Zeichner oder Zeichnerinnen, sei es bei Verlägen, da gibt es einige zu nennen, Altraverse hat da ganz viele, Egmont bringt jetzt auch einen neuen raus, bei Carlsen kommen bestimmt auch wieder neue und gibt es auch schon einige, abgesehen von mir, und genauso viele, wenn nicht sogar mehr, veröffentlicht da Independent, sind auf Messen unterwegs, versuchen da wirklich ihren Traum irgendwie zu real werden zu lassen, sozusagen. Deswegen unterstützt die wirklich alle, die stecken da mindestens genauso viel Herzblut rein wie ich auch. Und ja, das ist wirklich viel mehr Leidenschaft, als man denkt. Und wenn man Manga liest und dann irgendwie nach 2 Stunden durch ist, dann weiß man gar nicht, wie viel Arbeit da oftmals in den Seiten drin steckt und wie wenig Gegenwert es oft gibt. Deswegen Liebe und Unterstützung kann man immer geben. Deswegen macht es das auch. Und dann freuen wir uns alle.